Moin Holstein-Fans, hallo liebe Zuhörer. Gleich beginnt eine neue Folge Holstein 1:1. Ja, während es gerade bei den Störchen läuft, haben wir so unsere Problemchen auf der technischen Ebene. Wir sind halt Journalisten und keine Techniker. Deswegen seid uns nicht allzu böse, dass der Podcast ab ungefähr Minute 15 doch etwas blechern klingt. Aber wie ist es so schön, es geht ja eigentlich auch nur um den Inhalt, also viel Spaß beim Hören. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter bei den KN. An meiner Seite, wie in den letzten Wochen, Opa Geil. Moin, wie geht's dir?
Danke der Nachfrage nach dem, eigentlich schon so sehr gut, aber nach dem 3:0 gegen Nürnberg am vergangenen Sonntag noch viel besser.
Ja, du droppst hier die Überleitung, wie nichts Gutes ist, als wenn wir das heute hier mit der heißen Nadel stricken sollten. Da sind wir schon beim Spiel, wo ich gleich mal zu sagen kann, heute musst du mich so ein bisschen so wie so ein Sherpa hier durch diesen Block mit dem Spiel führen, denn ich habe es tatsächlich ausnahmsweise mal nicht live sehen können. Ich saß in einem Gotteshaus im fernen Nordrhein-Westfalen zu einer Taufe und ich dachte, das kann ich dem lieben Herrgott und dem Täufling ja nicht antun, dass ich da denn auch noch das Spiel streame in der hinterletzten Reihe. Hätte ich natürlich gerne gemacht, so blieb's mir nur, mir die Zusammenfassung anzugucken. Hab daraus auch einen gewissen Eindruck vom Spiel gewonnen. Vielleicht können wir diese Eindrücke ja so ein bisschen abgleichen, ne?
Na, jeder muss seine Entscheidung treffen, ne? Ich will dazu nicht mehr sagen, aber wenn du meinst, dass eine Taufe in Aachen wichtiger ist als ein Holstein-Spiel, bitteschön, das ist deine Entscheidung.
Ja, das war ein kleiner schwacher Moment, ne? Fiel mir schwer, aber ich dachte, diesen einen Freundschaftsdienst okay. Im Jahr für einen guten Kumpel kann ich mal tun, dass ich da zur Taufe gehe.
Wir haben zusammen in Bremen gesessen und den Klassenerhalt gemeinsam geschafft, wir beide jetzt.
Ja, also wir haben es eigentlich gerissen
und,
da oben, ja.
Ja, genau, und von daher sei es mal entschuldigt.
Ach, das ist so gnädig von dir. Wirst du altersmilde?
Oder? Ja, scheint so. Vielleicht, weil der Urlaub naht oder was weiß ich.
Du bist offenbar schon im Sommermodus, ja. Anders als dann ja offenbar Holstein. Ne? Denn von Sommerkick schien da ja gar keine Spur zu sein.
Ach, das war wirklich ganz erstaunlich. Mit vielen hatte ich gerechnet. Die Ankündigungen der Spieler und auch von Cheftrainer Marcel Rapp gingen ja in diese Richtung, dass man sich auf gar keinen Fall gehen lassen wollte. Das heißt, das Spiel einfach laufen lassen, egal was passiert. Gibt ja auch noch wegen Fernsehgeld und so weiter ein paar wirtschaftliche Gründe, sich nochmal voll ins Zeug zu legen. Aber die Art und Weise, wie sie das dann, die Performance da gestaltet haben, das war schon ziemlich erstaunlich. Und was jetzt Laufbereitschaft anbelangt, Aggressivität im Zweikampf, aber vor allem das Herausspielen der Tore, ne, und überhaupt diese Effizienz, das war der Unterschied gegenüber dem schon guten Spiel gegen Heidenheim, 2 Wochen davor, was 1:1 ausgegangen ist. Und jetzt kam die Effizienz dazu und wie man die Tore herausgespielt hat, das war einfach richtig klasse. Also gibt's keinen anderen Ausdruck für.
Also kurz zur Effizienz. Ich hatte gesehen, Expected Goals 1,79. Holstein hat daraus 3 Tore gemacht. Das heißt, irgendwo überperformt. Aber auch das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal, dass man mal konsequent ist in der Verwertung dieser Chancen. Ne? Und du hast es schon angesprochen, die Spielzüge. Das war ja zumindest das, was ich aus der Zusammenfassung sehen konnte, wie diese Tore herausgespielt waren. Das war teilweise herausragend. Ne? Und jedes Tor hat so ein bisschen, finde ich, diese Prinzipien auch dargelegt und gezeigt, die Holstein mittlerweile ausmacht.
Genau.
Also das 1:0, dieses wunderbare Gegenpressing von Ochi Vried, der den Ball eigentlich schon auf der rechten Seite verliert, ihn sich direkt durchs, ich sag mal, hinausfliegen auf den Gegner, der sich gerade den Ball gesichert hat, holt er ihn sich zurück, spielt ihn wunderbar auf Luis Holtby, der ihn durchsteckt auf Steven Skripski, dieser geile Abschluss dazu, da passt da alles. Ja, ne? Auch das Nachrückverhalten, Holtby sehr gut zwischen den Ketten. Ja. Dann setzt sich Skripski so ein bisschen nach links ab, öffnet damit einerseits den Passwinkel, andererseits zieht er den einen Gegner so ein bisschen mit und hat dadurch die Gelegenheit zu diesem Top-Abschluss. Das war schon mal echt super. Und das 2:0 war natürlich nicht minder schön, ne?
Ja, man sitzt ja da auf der Tribüne ein bisschen erhöht und hat vielleicht manchmal ein bisschen besseren Überblick über das Spielfeld, als die Spieler das haben. Und von oben sah man wirklich Nürnberg hat da irgendwie Fabian Riese nicht auf dem Zettel gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Und der lief natürlich auf der ballfernen Seite wunderbar im Vollsprint in den Strafraum rein. Das hat dann offensichtlich Louis Holtby auch aus dem Augenwinkel gesehen. Nun ist aber ja noch immer, gibt's ja immer noch einen Unterschied zwischen dem, was man sieht und dann der Ausführung, die man machen möchte aufgrund der Erkenntnis, die man da gesehen hat. Dieser Pass von Holtby war einfach spitzenklasse, weil der genau, aber wirklich sowas punktgenau in den Raum auf den Fuß von Fabian Riese kam, der den direkt in die Mitte spielen konnte, dann weiterleiten konnte, wo dann wiederum der andere ballferne Außenspieler Julian Korb mit seiner Schmidtchen-Schleicher-Mentalität auf einmal frei blank vorm Tor steht und aus 3 Meter oder 4 Meter ins Netz schieben kann. Also perfekt, perfekt.
Ja.
Mehr kann man dazu nicht sagen.
Da netzt er schon wieder der Korb, ne? Ja, aber da passt ja auch wirklich alles zusammen, ja, wie du gesagt hast. Das Timing bei diesem Chipball hinter die Kette, ja, wunderbar. Die direkte Ablage in den Lauf, der ballferne Außenverteidiger, der sich mit in die Box schiebt.
Ja.
Auch da wieder ganz viele Prinzipien, ganz viel von dem, ja, was Marcel Rapp sehen will, was er unter der Woche so trainieren lässt, war da eigentlich in Perfektion dargeboten.
Mhm.
Und auch das 3-0. Wie gesagt, ich kann gefühlt nur über die Tore reden.
Ja, aber das ist ja das Wesentliche gewesen. Waren viele gute Sequenzen in dem Spiel, aber diese 3 Tore haben natürlich alles überstrahlt. Das muss man sagen.
Schöne Halbfeldflanke von Fabi Riese von der linken Seite, die direkte Ablage von Skripski und dann steht Louis Holtby Gold richtig und macht sein erstes Tor für Holstein auch per Direktabnahme, also das sah auch wunderbar aus. Alle 3 Tore eigentlich so Anschauungsmaterial, ne?
Ja, kein Wunder, dass auf jeden Fall. Und kein Wunder, dass die Zuschauer, das waren ja fast 12.500 oder so, oder über 12.000.
Das war dafür, dass es vordergründig um nichts mehr ging oder nichts mehr geht oder so, eine echt gute Kulisse.
Ja, genau. Und die Leute waren natürlich auch, abgesehen von dem Nürnberger Anhang, natürlich restlos begeistert und haben die Mannschaft zu Recht auch nach dem Spiel ordentlich gefeiert mit schönen Sprechchören, stehenden Ovationen. Und das war schon eine runde Veranstaltung, das Finale da home.
Wie du so schön im Vorfeld bereits geschrieben.
Da home.
Finale à la Casa oder
genau,
a Casa oder wie
genau.
Sagt man. Genau. An der Stelle würde ich auch noch mal Marcel Rapp herausstreichen, denn er hat es ja offenbar geschafft, die Spannung unter der Woche trotz einigen freien Tagen absolut hochzuhalten und der Mannschaft zu vermitteln, dass es hier weitergeht, ne? Dass man jetzt nicht hier ausschleichen lassen muss. Und das reiht sich nahtlos ein, offenbar in sein, also wir sind ja bei den Ansprachen nicht dabei in der Kabine, aber das scheint sich da nahtlos einzureihen, denn er hat ja auch den richtigen Ton getroffen schon vor dem Werder-Spiel, konnte da der Mannschaft vermitteln, worum es in diesem Spiel geht, konnte ihr eine andere taktische Herangehensweise vermitteln und hat es wirklich in den letzten Wochen geschafft, nachdem man kurz mal das Gefühl hatte, okay, erreicht er die Mannschaft mit dem, was er sagt? Ist er vielleicht irgendwie zu weich oder zu soft, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, in seiner Ansprache? Scheint da den Schalter aber perfekt umgelegt zu haben und hat seine erste Krise derart wunderbar offenbar gemanagt, dass man ihm da, finde ich, echt Respekt zollen muss. Und natürlich auch, man dachte ja anfangs so, er ist ein Ideologe des Ballbesitzspiels oder so. Er scheint aber auch ein absoluter Pragmatiker sein zu können, dass er in verschiedenen Spielen verschiedene Ansätze wählt und gibt dieser Mannschaft damit auch so viel Flexibilität mit an die Hand, dass man da echt in Richtung der neuen Saison ganz zuversichtlich sein kann, dass das weiter organisch wächst.
Du sagst es, und der Trainer war dann nach dem Spiel auch noch kurz auf der Tribüne, haben wir noch kurz mit ihm direkt geschnackt und der war auch innerlich sehr, sehr aufgeräumt, ne, und sehr, sehr zufrieden. Also strahlt ja ohnehin meist irgendwie Positives ab in seiner Art, aber diesmal war das wirklich, also schien das wirklich bis ins Innerste Zufriedenheit darzustellen, seine Körpersprache und wie er gesprochen hat und so. Und er sagte dann ja auch, dass ihn das natürlich total freut, dass jetzt offensichtlich das Puzzle sich langsam zusammenfügt. Mhm. Und das ist, was du sagst, mit Blick auf die kommende Saison, sind das jetzt ein paar Faktoren, die einen, wenn der Kader denn entsprechend zusammengestellt ist und beziehungsweise zusammenbleibt, ein durchaus optimistisch stimmen kann irgendwo. Ne? Du sagst zu Recht, der Trainer hat eine Krise überstanden, aber die Spieler genauso. Ne?
Ja, klar.
Anfang der Saison auf Deutsch gesagt, scheiße nach der verpassten oder nach dem gescheiterten Aufstieg da in der Relegation gegen Köln.
Ja, man kann fast sagen Katastrophe.
Ne? Ja, genau. Also mit den Abgängen haben wir schon tausendmal thematisiert mit Lee, Meffert und Sierra und so weiter und so weiter. Und dann vielleicht am Anfang nicht unbedingt die hundertprozentigen Adäquate dafür gefunden für die drei genannten. Dann geht das erstmal vollkommen in die Hose, dann haut Ole ab, dann kommt Marcel Rapp, Ole Werner ab, dann kommt Marcel Rapp. Da waren schon, und dann so ein Up und Down mit den Ergebnissen, dann schien sich zu stabilisieren, dann ging es sogar richtig bergauf. Ja,
dann hatten sie diesen Lauf und dann hatten sie plötzlich diese Niederlagenserie, das war sehr ungleich verteilt.
So. Genau, man dann extrem viele Krankheits- und Verletzungsfälle, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen anderer Geschichten.
Teilweise 11, 12 Ausfälle einmal, ich glaube in der Länderspielpause waren es sogar 16.
Genau, und das sind natürlich alles Sachen, die, wenn sie dann gut ausgehen, und sie sind jetzt ja gut ausgegangen und jetzt zum Ende hin sogar mit dem Spiel gegen Nürnberg brillant sogar dabei gewesen. Wenn man das, ich glaube, auch im Profifußball macht das was mit einer Mannschaft, mit den Spielern und damit auch mit einer Mannschaft. Ich glaube, da wächst dann irgendwas zusammen, was vielleicht vorher irgendwie so ein bisschen, naja gut, wir spielen jetzt zusammen und wir sind natürlich ein Team, was man so Worthülsen mehr oder weniger sind, aber dann füllen diese Worthülsen sich auf einmal mit Leben und den Eindruck gewinnt man wirklich.
Also, ja genau, wir haben es ja schon letzte Woche gesagt, Bezug nehmend da auf den Mannschaftsabend, den sie in Hamburg gemacht hatten nach dem Sieg gegen Werder. Das kommt ja aus der Mannschaft heraus. Also die Mannschaft als solche lebt und will auch diese Gruppe bilden. Das ist quasi nicht von oben vom Trainerteam oktroyiert, ihr reißt euch jetzt mal hier zusammen.
Ja.
Sondern diese Mannschaft ist tatsächlich in der Lage, aus sich heraus so eine Gemeinschaft zu bilden und so ein Gemeinschaftsgefühl. Und das kann natürlich wirklich weit tragen, ne? wenn man in der Konstellation denn überwiegend zusammenbleibt.
Genau, und wenn du denn siehst, Lorenz hinten stabilisiert sich, hat die beste Passquote aller Kieler Spieler, habe ich mal geguckt.
Ich glaube, jetzt waren es 95% im Spiel gegen Nürnberg.
Ja, über die gesamte Saison gesehen 89% und ein paar zerknackt oder sowas. Das ist, und Simon Lorenz ist schon immer ein guter Verteidiger, Innenverteidiger gewesen und hatte aber in aller Regel immer so ein oder anderthalb Kinken im Spiel, die dann auch meistens irgendwie mächtig bestraft wurden. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen auch stabilisiert. Dann hast du mit Julian Korb und auch Steven Skripski zwei Spieler Ende 20, Anfang, also bin jetzt 30, wo man vielleicht zwischenzeitlich gedacht hat, gut, die sind dann Nummer 13, 14, vielleicht auch mal 12 oder sowas, aber ist jetzt nicht der bahnbrechende Input, den sie in diese Mannschaft geben können. Und jetzt sieht das auch immer ganz anders aus, ne? Und da muss man natürlich auch sagen, dass jeder Spieler dieser Welt bei einem neuen Verein, bei einer neuen Mannschaft unter diesen Voraussetzungen, wie wir sie eben beschrieben haben, braucht es auch seine Zeit. Das vergisst man denn auch wir teilweise leider manchmal zu häufig. Es braucht seine Zeit, um eine Rolle in einer Mannschaft zu finden. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Und das eine ist dann häufig bei den Spielern auch mit dem anderen verbunden. Logischerweise. Luis Hultby sowieso mit seiner Routine hat ja gezeigt, wie wertvoll er jetzt sein kann, tatsächlich für diese Truppe. Das macht mich, stimmt mich optimistisch.
Definitiv. Skripski hast du gerade schon angesprochen. Ja. Natürlich super Leistung jetzt gegen Nürnberg. Grundsätzlich finde ich, dass seine Leistungen sich wirklich stabilisieren und ich sehe bei ihm auch noch Potenzial, dass er auf Dauer auch Stammspieler sein kann in dieser Mannschaft. Ne? Hat jetzt quasi den zweiten Stürmer gegeben. Das ist eine Rolle, die ihm auch, glaube ich, sehr, sehr liegt. Er wurde ja ursprünglich mal als zentraler Mittelfeldspieler Achter verpflichtet. Das passte nicht so zusammen.
Nee,
dann ist er ausgewichen auf den Flügel, war da hin und wieder etwas isoliert, aber so als zweite Spitze in diesem System finde ich ihn wirklich klasse. So als freier Radikaler, der um den Strafraumstürmer herumschwebt, wobei das ja auch mit Ochi und Benny Pichler, der jetzt verletzt fehlte, auch sehr gut funktioniert hat zuletzt. Ne?
Ja, da ist also vorne ist schon ordentlich was los. Also da kann man schon auf den einen oder anderen zurückgreifen. Das würde ich jetzt im ersten Moment nicht als die größte Baustelle in der Mannschaft für die kommende Saison.
Nee, irgendwann kommt auch Finn Bartels zurück.
So ist es.
Ich glaube, Marcel Rapp hatte doch nach dem Spiel auch diese Aufzählung gemacht, wer jetzt noch alles zurückkommt und wer diesem Spiel noch offensiv Impulse geben kann. Interessanterweise hat er in der Rangliste dann auch einen Fabi Rehse wie selbstverständlich aufgezählt, den wir ja hin und wieder schon mal als möglichen Verkaufskandidaten hier gewähnt haben.
Ja, das ist eine. Das
würde ich auch nicht abschreiben.
Das ist, wie meinst du jetzt, steuerlich abschreiben oder wie meinst du jetzt?
Selbstredend steuerlich.
Also
wir Finanzexperten hier.
Ja, Fabi Rehse, das ist jetzt, ich glaube, das ist eine komplizierte Geschichte. Also
Beziehungsstatus ist kompliziert.
Ja, genau, weil die Gerüchteküche brodelt ja in dieser Saisonphase, wenn kurz bevor sich dann bevor die Transferperiode offiziell eröffnet wird, geht's ja jetzt schon los. Die meisten Entscheidungen in den Ligen sind gefallen. Also sortiert man sich in den Clubs und sucht nach entsprechenden Neuzugängen respektive um Abgänge mit neuen gut zu ergänzen. Und so ist Fabi Rehse natürlich mit seiner Geschwindigkeit, er ist der siebtschnellste Spieler in der Liga.
War, glaube ich, mal der fünftschnellste.
Ja,
ist ja nochmal im wahrsten Sinne des Wortes überholt worden sein.
Ne? Ja, oder weggegrätscht. Ne? Ja, so. hat die meisten Flanken in der Liga geschlagen. Ich glaube, das sind jetzt im Moment 140 oder sowas.
Und seine Flankenqualität wird immer besser, muss man dazu sagen. Da waren viele, ich will nicht sagen sinnlos Flanken, aber solche, denen
so Präzision fehlt.
Ja, einfach stumpf. Einfach aus dem Halbfeld einfach mal reingechippt. Das war in aller Regel nicht unbedingt das, was zielfördernd ist.
Ja, und mit einer sehr, ich sag mal, einzigartigen Technik dann teilweise reingelöffelt. Das sah dann schick aus, aber hat der ganzen Situation dann gleich wieder die Dynamik und Gefahr genommen.
Genau.
Aber da ist er jetzt straighter geworden.
Ja, auf jeden Fall. Und seine Fähigkeiten im 1 gegen 1, die kann man fast jeden Spieltag bewundern irgendwo. Wenn er zu seinen Dribblings da ansetzt und den Außenverteidiger da mal lässig rechts liegen lässt.
Abkappen, in die Mitte ziehen, das macht er ja auch hin und wieder gerne. Das war auch oft irgendwo brotlose Kunst, aber jetzt hat es sehr oft Sinn, um irgendwie einen Raum zu öffnen oder die Verlagerung zu initiieren. Das ergibt alles stimmig Sinn.
Ja, du ziehst da auf jeden Fall, du sorgst ja für Unruhe in der gegnerischen Hintermannschaft und alleine das bewirkt ja schon was, dass irgendjemand dann von deinen Kollegen vielleicht freisteht oder du eine Schusschance hast oder so. Aber, also, er hat sich zu einer heißen Aktie auf dem Markt ist er gereift, der Fabi Rehse. Bestes Fußballalter, 24. Wie soll ich sagen? Nun stellt sich für Holstein natürlich die Frage, der Vertrag läuft bis 2023. Das heißt, auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung über 2023 konnte man sich noch nicht einigen, offensichtlich. Vielleicht will man sich auch gar nicht einigen. Ich weiß, kann ich nicht beurteilen im Moment. Fakt ist, dass man sich noch nicht geeinigt hat. Das würde bedeuten, dass mit Fabi Rehse dann der nächste im kommenden Sommer gehen würde, ohne dass Holstein dafür eine Ablöse bekommt, wie eben jetzt im Fall Phil Neumann beispielsweise.
Ja, bei dem jetzt fix ist, dass er zu Hannover 96 geht.
Genau. Und da bin ich doch mal sehr gespannt.
Ja, die Frage ist natürlich, wir haben es, glaube ich, auch schon mal thematisiert, ob Holstein sich das auf Dauer leisten kann, dass man gute Leute mit einem gewissen Transferwert ablösefrei gehen lassen kann, weil du damit natürlich immer virtuellen Kaderwert, es ist ja meines virtuell, wenn wir jetzt gucken, keine Ahnung, was ist der Marktwert bei transfermarkt.de, das gibt ja nicht die Realität
nein.
Aber damit verbrennst du, oder zerstören ist vielleicht ein bisschen hart, aber du verzichtest auf virtuellen Kaderwert aus freien Stücken.
Ja, die Frage ist eben Kohle oder Speed, ne? Wenn man es mal so nehmen will. Ne?
So sagt man das auch im Berghain, oder?
Genau. da kommt natürlich dann vielleicht auch so eine kleine Hintergrundinformation, kommt da vielleicht ins Spiel irgendwo. Denn wir haben ja gesehen bei Jonas Meffert im vergangenen Sommer, der hat eine festgeschriebene Ablöse von 500.000, die der HSV dann auch gezahlt hat, logischerweise, haben sie gefreut, so günstig die Nummer, in einer ähnlichen Konstellation, wie es jetzt bei Fabian Rehse ist. Der hätte auch noch Vertrag bis 2022 gehabt, jetzt bis 30. Juni Jonas Meffert. So, und nach unseren Informationen ist das aber jetzt in dem Fall Rehse eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also das geht dann schon, die festgeschriebene Ablöse geht dann schon in Richtung 1,5.
Siebenstellig auf jeden Fall.
Ja, ja. Also soll. Ich
war jetzt, wie man gerne sagt, niedrige siebenstellige,
ja, genau, Summe. Ich war jetzt nicht dabei, ne? Also nicht, dass bei der Vertragsunterschrift.
Aber ich dachte, du bist auch ein Fox.
Ja, das kommt auch noch irgendwo mit meiner Heißluftdrohne oder irgend sowas.
Mit deiner Heißluftfritteuse fliegst du über den Po jetzt drauf.
Ja. Wenn du eine gute Heißluftfritteuse holst, dann kriegst du auch eine Heißluftdrohne dazu. Und bei zwei Heißluftfritteusen gibt's eine Drohne umsonst. Also egal. Jedenfalls, ich war nicht dabei, aber nach allem, was man so hört und was man so auch glaubhaft in Erfahrung bringen konnte, liegt das also über der Millionengrenze, die vertraglich festgeschriebene Ablöse. Und das ist natürlich dann schon mal eine Hausnummer für Holstein-Verhältnisse, wo man wirklich ins Grübeln kommen muss.
Ja, gerade vor dem Hintergrund, wir haben es auch schon mal angesprochen, dass nach derzeitigem Stand die TV-Gelder für Holstein im nächsten Jahr eine gute Million, sage ich jetzt mal Pi mal Daumen, holzschnittartig halt schrumpfen werden.
Genau.
Und das kannst du damit natürlich dann wieder reinholen und auch noch ein paar Euro drauf zubekommen. Ne?
Genau. Und so, das ist ja leider Gottes, es ist ja so, das ist ja das Profigeschäft, da geht es jetzt nicht nach irgendwelchen Emotionen oder was weiß ich, nostalgischen Gründen oder sowas. Und wenn es denn so sein soll, dass Fabian Reese einen anderen Interessenten oder Interesse eines anderen Clubs geweckt hat und das für ihn in Ordnung ist, wenn man ihn zwanghaft geht, auch keiner wohin, ne? Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn ein Verein bereit ist, diese Ablösesumme bezahlen zu wollen, die eben genannte, dann wird er wahrscheinlich auch in der Lage sein, etwas mehr Gehalt zu zahlen, als Holstein dazu in der Lage ist. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass die schon in relativ naher Zukunft, sprich also in den nächsten Tagen, / Wochen, da eine Entscheidung fallen könnte, die mit dem Inhalt, dass Fabian Reese den Club verlässt. Das würde mich jetzt nicht wundern.
Ja, mich würde es auch nicht wundern. Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal hinterlegen, weil wir ihn immer wieder hier als Abgangskandidat ins Spiel bringen, dass wir uns natürlich freuen würden, wenn er bleibt.
Weil ja, das ist keine Frage.
Weil er ein super Spieler ist. Ja, aber er ist nun mal der sich ins Schaufenster spielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ne? Fabian Reese ist ja, wir haben es auch schon mal gesagt, ist ja auch omnipräsent irgendwie, oft in Interviews, ist jemand, den man medial gerne präsentiert und der sich auch gerne präsentiert, ist einfach dadurch natürlich im Fokus und natürlich auch durch seine Spielweise, durch seine spektakulären Dribblings, ist ja einfach so. Solche Spieler sind dann immer mehr im Fokus als vielleicht jemand, der defensiv ordentlich seine Arbeit verrichtet.
Genau.
Und dadurch ist er ein logischer Kandidat, der sich halt für andere Clubs irgendwo ins Schaufenster spielt. Ne?
Naja, so von dieser Art, abgesehen davon, dass er jetzt nicht der in diesem Leben wahrscheinlich kein Torjäger mehr wird, irgendwo, ich will das mal so ausdrücken, ist aber mit seiner Art auch, so viele gibt's ja von der Sorte nicht mehr, ne? Also, die dazu bereit sind und das Risiko gehen, einfach stumpf den Gegenspieler auszutricksen und das auch können, einen auszutricksen und dann mit der Geschwindigkeit eben daran vorbeirauschen.
Ja, das ist ja das, was Marcel Rapp, glaube ich, nach dem Spiel in Darmstadt sagte, wo Holsteins Offensivspiel einigermaßen behäbig war, dass er halt sagte, ja, uns fehlen eigentlich im Kader diese 1-gegen-1-Spieler, die so eine Situation auch mal auflösen können, ohne dass man drei Passstaffetten spielen muss, und hatte da mehr oder weniger Fabi Reese als einzigen genannt, der das da wirklich halt beherrscht in der Offensive. Das heißt, Holstein müsste sich zwangsläufig natürlich da auch um einen Ersatz bemühen. Und da muss man einfach schauen, ob der Markt das hergibt. Ne? Auch das ist natürlich eine Abwägung, die Holstein treffen muss.
Ja, hundertprozentig. Aber ich sag nochmal, es sei erinnert an die Fälle Lee und Sierra. Für Meffert haben sie ja wenigstens 500 gekriegt oder sowas, aber Lee und Sierra. Und auf Dauer, haben wir auch schon eben gesagt, auf Dauer kannst du dir das nicht leisten. Ne? Du musst einfach auch Transfereinnahmen generieren, um eventuell Gesamtmannschaft über einzelne Spieler generieren, um die gesamte Mannschaft nach vorne entwickeln zu
können. Ja, also ich würde mir denken, rein wirtschaftlich gesprochen, betriebswirtschaftlich, das gehört zu einem gesunden Konzept eines Vereins wie Holstein Kiel, dass du dein Geschäftsmodell auf mehrere Säulen halt aufbaust, zu denen dann natürlich auch Nachwuchs gehört. Auch da kann ja vielleicht ein bisschen was kommen. Jetzt hat Lukas Wolf, gebürtiger Eckernförder, sein Debüt gefeiert gegen Nürnberg.
Wirklich klasse gemacht. Wirklich. Also völlig ohne Nervosität und einen schönen, ich weiß nicht, ob er da einen ausgetrickst hat, kann ich nicht mehr genau sagen, aber das sah wirklich sehr, sehr gut, es war eine gute Stimmung, das Spiel lief. Das macht halt
das trägt einen dann natürlich.
Das trägt einen, das macht die Sache leichter. Aber nichtsdestotrotz hat er gut gemacht.
Genau, dann hat neulich Nico Kulis sein Debüt gefeiert in Bremen. Ein Niklas Niehoff soll auf Sicht nachkommen. Wie gesagt, das ist eine Säule, aber eine andere Säule ist für mich auch bestehendes Personal entsprechend zu versilbern, um es jetzt mal stumpf zu sagen.
Ja, ja, das ist das Profigeschäft. Da lässt sich leider nichts dran ändern und so. Nee, das und dann nochmal, dass wir Fabian Reese als gebürtigen Kieler hier mit seiner Art Fußball zu spielen, dass jederzeit das total gerne gesehen wird, wenn er hier bleiben würde. Das ist ganz klar. Und am besten verlängert er den Vertrag bis 28 gleich oder sowas. Ne? Das ist ja alles in Ordnung. Nur realistisch betrachtet glaube ich da nicht dran.
Ja. Genau, wir haben gerade eben schon angesprochen, Phil Neumann, sein Best Buddy, wird den Verein verlassen, wurde jetzt ja auch verabschiedet, geht zu Hannover 96. Das ist natürlich auch eine Position, wo jetzt Ersatz her muss, ne? Also wenn wir jetzt nicht nur von Verkäufen reden, sondern natürlich auch von Zugängen. Mhm. Eventuell braucht man halt einen neuen für den Fabi Reese, aber das ist eine Position, wo man jetzt natürlich auch schauen muss, dass man da jemanden findet, der möglichst rechts in der Kette als auch innen spielen kann, ne?
Ja, die Prioritätenliste, wenn ich da die Kaderplaner richtig verstanden habe, ist so, dass er erstmal Innenverteidiger ist, rechts in der Dreierkette, eben wie Phil Neumann, ne? Mhm. Und dann eben gleichzeitig aber auch Außenverteidiger rechts in der Viererkette spielen kann.
Ja.
Und da ist der Markt, was finanzierbare Spieler
Einigermaßen überschaubar.
Das kann man schon so sagen.
Ja, aber es gibt trotzdem Namen.
Ja, ja, klar.
Wir haben ja vorhin mal ein bisschen in unserer Gerüchteküche gerührt.
Ja.
Und drop mal einen. Und dann drop ich auch noch einen.
Also als erstes vielmehr, ich kann mich zwar nicht erinnern, wann der das letzte Mal rechter Verteidiger gespielt hat, aber er hat es offensichtlich schon mal gespielt. Vielmehr natürlich Philipp Zier ist ein von FC St. Pauli, mhm, Kapitän, 9 Jahre da im Club. Der Vertrag läuft aus und man will offensichtlich nicht verlängern, von St. Pauli Seite aus. Ich weiß, dass Holstein-Sportchef Uwe Stöver in der Zeit, als er beim FC St. Pauli war, zu wissen, dass er da mit Philipp Zierreis den Vertrag sogar verlängert hat. Und er kennt ihn also sehr gut. Wäre ein Name, was da deutlich gegenspricht, ist wahrscheinlich, dass er das Gehaltsgefüge hier auseinanderknallen würde in Kiel und dass ihm schon im vergangenen Jahr und auch schon im Winter, dass er da öffentlich großes Interesse signalisiert hat, auch mal in die Major League Soccer in die USA zu gehen, was wiederum leichter fallen könnte, weil er bei einer Agentur Wassermann, von der beraten wird, die international, also weltweit tätig ist und speziell auch auf dem amerikanischen Markt ansässig ist, nicht nur für Fußball, sondern auch für Basketball, Baseball und sonstige Geschichten.
Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist auch ein Nico Carrera bei Wassermann, meine ich. Und das wäre natürlich wieder die Verbindung zu Holstein.
Ja.
Nichtsdestotrotz könnte es natürlich durch die Verbindung zu Stöver auch so ein bisschen das Marvin-Knoll-Paradoxon sein, dass wir auch der Meinung waren, das könnte einer für Holstein sein, nur weil er ihn damals verpflichtet hatte und durchaus zu seiner Zeit große Stücke auf ihn gehalten hat. Aber am Ende war da auch nicht viel dran. Der war auch, glaube ich, auf keiner Shortlist hier oder so. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass dieser Markt nun mal sehr beschränkt ist, wie du es schon gesagt hast, ist das ein Name, der zwangsläufig dann fallen wird.
Ja, also ich sag mal so, wenn es jetzt um ausschließlich Position zentraler Verteidiger, also Innenverteidiger zentral geht, nicht mit der Vakanz, dass er auch auf der Außenbahn zugange sein muss, dann würde ich sagen, okay, da wäre Zierreis vielleicht tatsächlich ein Name, wo man sich vielleicht auf wirtschaftliches Zeug legen sollte, wenn man denn eine Chance hat überhaupt. Aber bei der Variante, dass er auch wirklich offensiv verteidigt, also dass er dann noch Verteidiger auf der Außenbahn mit Offensivgeist sein muss, das kann ich mir bei Zierreis jetzt nicht vorstellen. Ein anderer Name ist von St. Pauli, und der spielt da vielleicht nicht immer erste Elf, aber hat auch seine Qualität schon bewiesen, ist Adam Gigalla, ne, 26 Jahre alt, sicherlich im Preisniveau angesiedelt, was, sag ich mal, Holstein auch vielleicht angemessen ist. Da muss aber die sportliche Führung dann die Qualität des Spielers beurteilen. Das obliegt mir nicht. Der kann auf jeden Fall Innenverteidiger spielen, also in der Dreierkette und auch Außenverteidiger in der Viererkette.
Ja, und dann bleiben wir gleich in Hamburg. Ich habe nämlich auch noch einen Namen. Jan Jamara. Yes. Vom HSV, Vertragsende 22, kann rechts und innen spielen, ja. Soll den Verein, so hört man, verlassen. Und was man auch noch hört, ist, dass es Interessenten geben soll aus dem Ausland und aus der zweiten Bundesliga.
Okay.
Und angesichts der Tatsache, dass er nicht mehr zuletzt über die Rolle des Ersatzspielers hinausgekommen ist, wird er so oder so, denke ich, auch mal finanzielle Abstriche bei einem neuen Vertrag machen müssen, so dass er durchaus vielleicht ins Gehaltskonzept von Holstein passen könnte, wenn man es gut verhandelt.
Ja, und wie lange hat der Vertrag?
Dessen Vertrag endet.
Ach, endet?
Ja, ablösefrei. Vertragsende 22, okay. Ablösefrei. Mhm. Mhm. Genau, wäre an der Stelle jemand. Oder wenn wir mal wieder zu diesem Thema Leihgeschäfte kommen, eine weitere Säule, die zuletzt gar nicht mehr so beackert wurde, sag ich mal.
Ja.
Holstein hat ja gute Erfahrungen mit Leihgeschäften gemacht. Zuletzt gab es nicht viel in Sachen Leihen. Wäre zum Beispiel ein Kilian Sildilia, 19-jähriger Franzose vom SC Freiburg, ist zuletzt auch immer mal auf seine Minuten gekommen bei den Profis. Kann auch innen und rechts spielen, ist hochtalentiert. Mhm. U-Nationalspieler Frankreichs, also wirklich auch eine Hausnummer. Sicherlich schwierig zu bekommen, wäre aber einer, der grundsätzlich, glaube ich, eine Leihe oder dem eine Leihe in die zweite Liga durchaus gut tun würde.
Gehört der zum Profikader oder sowas? Oder?
Ja, mittlerweile ja, genau. Also der gehört zu diesen ganz vielen jungen Wilden, die sie da mittlerweile in Freiburg ausbilden. Hat zuletzt, glaube ich, auch im Pokal gegen den HSV seine Minuten bekommen. Ansonsten spielt er bei der zweiten Mannschaft, aber ist einer, in dem man beim SC Freiburg, glaube ich, viel sieht.
Ja.
Und das wäre einer, dem man sicherlich von Freiburger Seite gerne Spielpraxis verschaffen würde.
Ja, ja.
Und das wäre vielleicht auch noch so ein Kandidat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ne?
Ja, klar.
Kann auch sein, dass wir da voll
irgendwie zu greifen. Man muss ja auch mal eins berücksichtigen. Da ist ja auch noch, wir haben ihn ja auch schon angesprochen, da ist ja auch noch ein Nico Carrera, den man schon in eigenen
Namen hat. Ja, darf man nicht vergessen.
20 Jahre jetzt geworden. Irgendwie hat einen Vertrag bis 25 oder 26 sogar. Weiß ich gar nicht ganz genau, aus dem Kopf. Und es wäre jetzt fatal, sag ich mal so, ich würde es als fatal erachten, wenn man ihn jetzt quasi als Frontman schon mit einplant für die kommende Saison. Der wird seine Spielanteile bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher, und er erfüllt natürlich genau das Anforderungsprofil. Rechts in der Dreierkette, rechter Außenverteidiger in der Viererkette. Das ist ja exakt seine Geschichte, die er eigentlich spielen kann oder die er eigentlich in der Regionalliga-Mannschaft gut ausgefüllt hat. Den gilt es natürlich aufzubauen, damit es auch Sinn macht, die Veranstaltung mit so einem langfristig ausgestellten Vertrag.
Deshalb, ich denke, das ist jetzt so eine Übergangssaison so für ihn, ne?
Ja, genau.
Wo er noch mehr
dann ist natürlich immer die Sache, hole ich mir dann, ganz billig wird das ja auch nicht sein irgendwo, ne? Hole ich mir dann so ein Hochtalent aus Freiburg, gleiches Alter, ne, aber auch noch keine Zweitliga-Erfahrung. Bestimmt super Qualität, der junge Mann, den du da eben erwähnt hast. Aber den habe ich ja schon. Ne?
Ja.
Also da würde ich dann...
Und das wäre ja auch vielleicht das falsche Signal an einen Carrera, wenn ich einen Gleichaltrigen hole, den ich ihm quasi vor Latz knall, um das so norddeutsch zu sagen.
Und ich sag mal so, es ist ja im Moment so, dass ich weiß ja nicht, wie die Sachlage ist, wie man personalstrategisch verfahren will. Also das ist Ob die Holstein jetzt proaktiv rangeht und sagt zu dem einen oder anderen Spieler, pass auf, wir sehen für dich ja wenig sportliche Zukunft, oder ob Spieler noch, Fall Rehse beispielsweise, auf Holstein zukommen und sagen, wir sind aus welchen Gründen auch nicht zufrieden mehr oder wir möchten uns verändern, aus welchen Motiven heraus auch immer. Also das weiß man natürlich nicht. Deshalb müssen wir natürlich vom jetzigen Stand ausgehen. Und da haben wir, Hauke Wahl ist noch krank, was das Abwehrzentrum anbelangt. Ne?
Hauke Wahl, man kann hoffen, dass er vielleicht in der Vorbereitung wieder an die Mannschaft herangeführt wird.
Würde ich mal auch die Daumen drücken. Irgendwann wird er wieder fit sein.
Ja.
Ne? So viel kann man sagen. Wir haben einen Simon Lorenz, wir haben einen Stefan Tesker, wir haben einen Marco Komenda. Ich sag mal so, es ist jetzt zumindest quantitativ, ist jetzt keine extreme Notsituation. Ein Patrick Ehrers kann auch Innenverteidiger spielen.
Mittlerweile auch ein Johannes Vandenberg.
Links in der Dreierkette. Ja, richtig. Ganz vergessen. Also von daher muss jetzt nicht zwangsläufig irgendwie, also ich sag mal so, ich würde jetzt da ein 19- oder 20-jähriges Supertalent aus Freiburg, Frankreich, U-Nationalspieler, das wäre aus verschiedenen Gründen, glaube ich, für mich strategisch verkehrt.
Ja, da würde ich dir, glaube ich, zustimmen,
ja,
genau.
Ja.
Es sei denn, er bringt halt diese Mega-Qualität mit, die fürs oberste Regal reicht, dass der da wirklich irgendwie in einem Vertragsjahr als Leihspieler gleich irgendwie die ganze Mannschaft mitreißt oder so.
Ja, ja, das weiß man natürlich auch nicht. Müsstest du bleiben, müsstest du natürlich Carrera irgendwo, das ist natürlich eine Alternative, verleihen, im Parken irgendwo, dass er seine Spielpraxis bekommt auf vielleicht Drittliganiveau oder was weiß ich. Und das wäre natürlich eine Alternative. Aber das ist dann ja schon mit 7 Schritten weiter verbunden irgendwo. Also da weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen würde. Aber auszuschließen ist das natürlich gar nicht.
Ja, okay. Es gibt aber auch noch einen anderen Leihkandidaten, um da mal den Bogen zu spannen, zu was in Anführungszeichen handfestem. Es scheint sich bei der Nachfolgeregelung für den scheidenden Yannis Gelios, der jetzt ja nochmal vor Heimpublikum spielen durfte, scheint sich eine Nachfolgelösung abzuzeichnen. Gestern berichtete es die Bild. Wir können das nach KN-Informationen so bestätigen, dass es zumindest ein Thema ist. Tim Schreiber, Torwart, 20 Jahre alt, derzeit von RB Leipzig nach Halle verliehen. Dessen Leihvertrag endet in Halle im Sommer, könnte ein Kandidat für die Nummer 2 bzw. Nummer 1,5 werden. Herausforderer für Thomas Dehne. Ist das ein Name, wo du denkst, okay, das könnte hinhauen?
Ja, auf jeden Fall. Es hat mich so ein bisschen gewundert, dass sie mit Thomas Dehne und Yannis Gelios zwei, sag ich mal, vergleichsweise erfahrene Torleute haben sich um die Position der Nummer 1 haben streiten lassen. Ich glaube, es ist günstiger sag ich mal, für das allgemeine Wohlbefinden des jeweiligen Stammtorwarts dann, ist ja meist der Ältere in dem Moment dann, ist es, glaube ich, angenehmer, wenn ich weiß, also pass auf, ich bin jetzt die Nummer 1 und gut, wenn ich jetzt 3-4 Spiele patze oder so, dann muss ich damit rechnen, dass da mal ein Wechsel stattfindet. Und dann kommt der junge Mann zurück. Aber ich finde so eine altersbedingte, also eine Altershierarchie finde ich in dem Moment gar nicht so übel.
Ja.
Auf der Torwartposition.
Finde ich auch.
Woanders ist völlig wurscht.
Ja, man muss sich nur ein bisschen fragen, ob das aus Leipziger Sicht Sinn macht. Denn wie man so hört, ist man in Leipzig ja weiterhin von ihm überzeugt. Man müsste natürlich jetzt erstmal den Vertrag verlängern, damit er überhaupt verliehen werden könnte. Und dann muss man natürlich sehen, was verspricht man sich davon, wenn man ihn bei einem Verein parkt, der schon einen Stammtor wieder hat.
Und der in der Form, in der im Moment ist, auch schwer vorstellbar, dass er zu verdrängen ist.
Ja,
ne?
Genau, das sehe ich
man,
ähnlich.
Das muss man ja schon mal sagen. Und das wäre natürlich Blödsinn für so einen jungen Keeper, so eine Akte Nübel aufzuschlagen, wie bei Bayern und hinter Manuel Neuer. Ja, es ist spannend, aber auch meine Informationen sind so, dass durchaus schon relativ zügig der Vertrag mit dem Tim Schreiber oder darauf wach sein kann.
Okay,
und vielleicht überrascht er uns alle.
Das heißt, du hast Informationen, ich habe Informationen, offenbar haben die Kollegen von der Bild auch Informationen.
Ja.
Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wird es dann am Ende nichts.
Ja, genau, vermutlich ist das so.
Ja. Nee, also aus Kieler Sicht macht es natürlich Sinn.
Ja, ob
es aus Spielersicht und Leipziger Sicht Sinn macht, muss man mal schauen. Ich habe den jetzt auch nicht häufig, um nicht zu sagen, gar nicht spielen sehen.
Mhm.
Soll wohl auch sehr hoch veranlagt sein, fehlte zuletzt aber, ich meine, wegen einer Meniskusverletzung. Laut Instagram, da bin ich auch immer so ein bisschen am Recherchieren, ist er gerade in Salzburg und macht da Aufbautraining an dieser Academy von Red Bull. Und so. Wird wahrscheinlich einer sein, der so oder so höchstwahrscheinlich zur Vorbereitung, egal bei welchem Verein, wieder einsteigen kann.
Davon gehe ich aus und du hast es ja angesprochen, Red Bull ist natürlich, wenn du da ausgebildet bist, ist natürlich schon mal ein Faustpfand, ne? Also das.
Ja, kann Thomas Dehne doch auch ein Lied von singen.
So ist es. Er war ein Jahr da, ne? Oder, aber
er sagte, in dem Jahr hat er viel gelernt, was er Torwart spielt.
Ja, das stimmt. Er war ein Jahr in Leipzig, davor war er ja auch schon da. Genau, ja, richtig. Na, das ist also eine interessante Personalie und wie gesagt, kann gut über die Bühne gehen und Red Bull wird sich dabei was denken oder RB wird sich dabei was denken und Holstein wird sich, was ich denke, ist, dass es dann ärgerlich ist für Timon Weiner.
Genau, er ist dann, ich wollte jetzt sagen, das dritte Rad am Wagen. Also wenn es ein Motorrad ist, ist er das dritte Rad am Motorrad.
Ja.
Ja, für ihn ist das natürlich keine gute Perspektive. Ne? Also da ist klar, entweder er macht weiter den Regionalliga-Torwart oder er sucht sich einen neuen Verein.
Ja. Kollege Reimann lässt grüßen, ne? Der nach Magdeburg gegangen ist und jetzt mit Magdeburg in die zweite Liga aufgestiegen ist.
Ja, und
ist,
absoluter Stammspieler, Stammkeeper.
Von der ersten Stunde an und so weiter. Ne? So kann es dann gehen irgendwo. Ne? Also da müsste sich Timon dann auch überlegen, was er tut. Auch super Torwarttalent, überhaupt gar keine Frage.
Ne? Auf jeden Fall, den muss man nicht abschreiben für eine Profikarriere. Nee, ganz und gar nicht. Ob das in dieser Konstellation aktuell bei Holstein für ihn größere Aussichten auf Einsatzminuten gibt bei der ersten Mannschaft, das wage ich stark zu bezweifeln.
Naja, wenn das Interesse, das ja offensichtlich vorhanden ist, an einem 20-Jährigen, und ich bin selber mal gerade knapp über 20, dann weiß ich ja, dass da es bestimmte Einschätzungen gibt, die jetzt nicht unbedingt für mich sprechen, sag ich mal so. Ja.
Jemand anderes, der auch knapp über 20 ist, perfekte Überleitung wieder. Ich glaube, diesen Namen sollten wir zumindest auch noch kurz diskutieren, weil es da auch jetzt zumindest Gerüchte gab oder Spekulationen, wie es für ihn weitergeht, ist Fida Arp. Mhm. Wurde jetzt vor dem Heimspiel gegen Nürnberg offiziell verabschiedet, aber es muss kein Abschied für immer sein, wie man so hört. Also es kann noch eine Hintertür geben, dass der tatsächlich im nächsten Jahr durchaus noch im Storchennest zu sehen ist. Stand jetzt, wie man so gerne sagt, zu den Bayern zurückgehen, hat da noch Vertrag bis 2024, was natürlich die Tür wiederum öffnet für eine weitere Leihe. Denn sonst müsste erst sein Vertrag in München verlängert werden. Ja. Und zu diesen Bezügen, was man so hört, kann ich mir das nicht vorstellen.
Naja, das Heft des Handelns, wie man so schön ja sagt, irgendwie liegt ja nicht bei Holstein.
Nein.
Oder liegt nicht in Holsteins Händen. Von daher muss man natürlich erstmal abwarten, ob die Bayern sich dazu entscheiden, ihn noch einmal zu verleihen. Vorstellbar ist ja auch, dass man sich auf eine Abfindung einigt mit Fiete in München. Dann, ich sag mal, bei den Summen da, die da kolportiert werden, haben wir auch schon 20 Mal geschrieben und 20 Mal gesagt, und angenommen wird 5 Millionen Euro pro Jahr.
Jetzt haben wir es 21 Mal gesagt.
Ja, genau. Und also, ich sag mal, das sind bei einem 5-Jahres-Vertrag sind das dann 25 Millionen, summa summarum, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. Wenn man sich da, sag ich mal, jetzt auf ein bisschen weniger einigt, irgendwie, ich glaube, die Bayern würden sagen, okay, das machen wir, da sparen wir Geld, und Fiete könnte vielleicht befreit von irgendwelchen Vergangenheitslasten, die sich monetär bei ihm natürlich wunderbar auf dem Konto niederschlagen, die ihn aber fußballerisch jetzt nicht vorangebracht haben, könnte man sich vielleicht ja darauf einigen. Dann ist auch eine andere Situation. Ne?
Das sehe ich ähnlich, genau. Und es ist klar, er muss sich jetzt entscheiden zwischen nochmal Geld abgreifen und der eigenen Karriere, die mit 22 durchaus ja noch weit tragen kann, auch wenn die letzten Jahre für ihn schwierig waren. Und wie ich ihn einschätze und wie man ihn sieht und wie er auch in diese Mannschaft integriert ist und wie er zumindest versucht, sich weiterzuentwickeln und es teilweise ja auch zeigt, glaube ich schon, dass das für ihn der richtige Weg wäre, sich jetzt quasi einmal zu resetten und dann nochmal anzugreifen, richtig, von dieser Altlast befreit im wahrsten Sinne des Wortes. Und das könnte ich mir bei Holstein vorstellen. Und man hält ja im Trainerteam und auch auf Sportdirektorenebene durchaus was von Fiete.
Also was war Fakt ist, der immaterielle Gewinn für Fiete ist auf jeden Fall, dass er das Jahr hier gespielt hat, was die Psyche anbelangt. Ne? Also ich glaube, das ist für ihn persönlich egal, wie viel Spielzeit er bekommen hat und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist ein seelischer Gesundbrunnen gewesen, den er hier durchschritten hat.
Ja, ist natürlich viel Küchenpsychologie, aber man sieht es ihm ja an. Ja. Also er sieht ja locker aus, ist am Lachen, und das sind ja immer schon so Indikatoren,
die sprechen dafür. Wir haben doch zu Saisonbeginn mit ihm gesprochen, das tat einem ja schon fast, ehrlich gesagt, in der Seele weh, was er da erzählt hat und auch was er vorher schon in Interviews in anderen Zeitschriften und Zeitungen gegeben hat. Also das ist ja frappierend gewesen irgendwo, ne? Schlafstörungen und Isolationsgefühle und was nicht alles, ne? Und das ist natürlich hier jetzt mal gar nicht der Fall in Kiel. Und von daher hat er auf jeden Fall schon mal was gewonnen. Und man sucht ja häufig gerne das Gute das gute Detail in der Gesamtgeschichte. Und da waren schon gute Geschichten dabei, das muss ich schon sagen, die Fiete auf dem Platz geboten hat. Ne? Abgesehen von seinem sozialen Engagement abseits des Platzes und seiner Einbringung in die Mannschaft, alles, was da erzählt wird. Aber es gab auf dem Platz auch gute Geschichten irgendwo. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Trainer auf so einen Spielertypen wie Fiete absteht. Nehmen wir jetzt nur mal gesetzt den Fall, Fabian Rehse würde tatsächlich abhauen. Ne? Irgendwie, was ja nachvollziehbar wäre, wenn man irgendwo anders mehr Geld verdient und so weiter, schweren Herzens von Kiel weg, haben wir alles besprochen. Nur mal so dahingesagt. Wäre Fiete Arp da nicht eventuell eine Alternative? Kann er das nicht spielen?
Also ja, aber er ist ja einer, der eher auf der rechten Seite als auf der linken Seite
zu Hause ist. Das war Fabi Rehse auch. Also ich glaub,
ja gut, klar, er kann dann natürlich auch invers spielen. Ne?
Ja, also mit dem eben, also das glaube ich.
Auf der falschen Fußseite
sozusagen. Ja. Also ich glaube nicht, dass man da so zwangsgebunden ist. Charlie Dörfel oder so, diese Leute, die sind ja schon länger aus dem Geschäft irgendwo und der jetzt wirklich nur links außen hätte spielen können. Und von daher, sage ich mal, das wäre jetzt für mich, glaube ich, kein Ausschlusskriterium. Und nur von der Fantasie her ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp, aber er ist auch zwei- oder dreimal von Marcel Rapp eingesetzt worden in dieser Flügel-Schienenspielerrolle vor der Dreierkette auf der rechten Bahn. Wäre zumindest nicht auszuschließen.
Ja, das hatte anfangs auf der Schiene noch nicht ganz so gut geklappt. Da war im wahrsten Sinne des Wortes nicht richtig auf der Schiene. Ich weiß nicht, welches Spiel es war. Da hatte er natürlich große Probleme in der Rückwärtsbewegung.
Ja.
Aber er kam ja
wie die zwei Tore schießen können.
Ja, eben genau.
Gemacht, und zwei dann noch machen können.
Aber ich meine, er kam ja mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind zu dieser Rolle.
Ja.
Das hat bei Fabi Rehse auch gedauert. Ne?
Ja. Was sich aber gezeigt hat, ist, und darüber sind sich alle einig, also in der Akte wieder ab. Also seine Zukunft liegt nicht im Sturmzentrum. Ne? Die liegt schon eher auf dem Flügel. Ne?
Ja, okay.
Also damit
gehe ich Chloroform oder
so. Ja, genau. Also von daher, aber wie gesagt, da muss man sich jetzt, glaube ich, noch nicht den Kopf drüber zerbrechen, weil die erste Aktion muss von Fiete bzw. FC Bayern ausgehen, dass die sich einigen und dann wird man sehen, was da passiert.
Genau, und ich mache jetzt eine harte Überleitung, denn das Nächste, was überhaupt mal hier passieren wird, ist, dass Holstein am Sonntag noch ein Spiel zu spielen hat.
Ach ja, stimmt.
Ja, wir sind ja noch nicht durch. Wir reden hier schon so, als wäre das schon hier wieder Preseason. Nee, Holstein hat noch ein Spiel, und zwar in Sandhausen. Worum geht's letztlich? Eigentlich um nichts, aber für Holstein doch noch irgendwie um Platz 9. Man kann maximal noch auf Platz 10 abrutschen, also wäre es im Grunde mehr oder weniger ein Fernduell jetzt mit Fortuna Düsseldorf.
Ja.
Wenn Holstein so auftritt und die Spannung so hoch hält, wie man es gegen Nürnberg gemacht hat, bin ich da auch guter Dinge, dass Holstein als Neunter letztlich auch einlaufen wird.
Ja, wobei da in der Kurpfalz, weißt du selber, das ist ja das Kontrastprogramm zum Pitch of the Year hier in Kiel, wo der am Sonntag auch noch wieder von allen Beteiligten, also wieder der es geht um die Rasenfläche, ne? Dass da wurde von allen Beteiligten nochmal gesagt, dass das für ein Gedicht ist, darauf zu spielen. Ne?
Ja.
Und das ist ja auch in der Tat wirklich, das sieht man ja schon von oben. Das sieht ja aus, als wenn der wie in England, als wenn einer mit der Nagelschere bei gewesen ist. Ne? Also ganz toll zu bespielen. Das Kontrastprogramm, wie gesagt, gibt es dann in der Nähe von Heidelberg nach Sandhausen. Da kann das, jetzt ist ja Gott sei Dank schon weit fortgeschrittenes Frühjahr. Wir haben aber auch schon Spiele gesehen im Winter dort. Und dann wird's,
erinnere mich an unsere Auswärtstouren.
Ja, dann wird's ganz gemischt da irgendwie. Und jetzt aber, also entscheidend besser sieht er jetzt natürlich auch nicht aus, was die Ebene anbelangt oder sowas. Er ist schon
die größten Schlaglöcher sind vielleicht
wieder. Ja, genau, aber holprig wird er deshalb trotzdem sein. Und holprig ist es für jede Mannschaft in Sandhausen ohnehin. Ne, warum auch immer, da ist irgendwie durch die Spielweise der Kurpfälzer und ne, durch das ganze Ambiente, irgendwie haben da fast alle Mannschaften massive Probleme und da bin ich mal gespannt, wie Holstein da abschneidet. Aber bin ich auch bei dir. Also, die haben ja offensichtlich Spaß zusammen, die Störche jetzt miteinander zu kicken und so weiter und so weiter. Der Trainer hat sogar gesagt, eigentlich schade, dass die Saison jetzt vorbei ist. Mhm. Ne? Bin ich auch dabei. Also jetzt noch 10 Spieltage weiter, würden wir vielleicht nochmal oben angreifen. Na, und aber nun ist es so, wie es ist. Und da kann man schon mal gespannt sein, wie man den letzten Auftritt da. Oder erstmal bin ich gespannt, oder welches Motto man da stellt. Ob professionell jetzt, wir spielen bis zum letzten Abpfiff, immer geben alles, oder es geht um die Ehre alles nach Sandhausen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also
ich würde es das Abschlussgrillen nennen. Der Gegner wird gegrillt und dann geht es mit 3 Punkten nach Hause.
Ja, danach stehen auf jeden Fall erstmal 3,5 Wochen Urlaub an für die Spieler, aber die fahren nach meinem Kenntnisstand auf zumindest, es gab auch Zeiten, wo eine Holstein-Mannschaft direkt nach dem Abpfiff in alle Himmelsrichtungen sich verflüchtigt hat. In diesem Fall soll es wohl so sein, dass es erst noch einmal gemeinschaftlich nach Kiel zurückgeht, was ich auch für schlau halte, dass man noch mal nicht direkt nach dem Spiel, sondern dass man am Tag danach noch einmal eine kurze Besprechung hat.
Das zahlt ja auch wieder ein auf diesen Team.
So, ne? das meine ich. Das ist, von daher macht das schon alles Sinn. Und dann will man natürlich auch dann am Montag vielleicht doch mal zusammenstehen, um nochmal sich gegenseitig zu beglückwünschen, dass man auch das letzte Spiel gewonnen hat, anstatt dass man in Sandhausen wieder rumpelig irgendwie eine böse Überraschung erlebt.
Genau, und danach geht es für die Störche in den Urlaub.
Ja,
wir haben noch keinen Urlaub.
3,5 Wochen,
ja. Ne? Wir haben noch keinen Urlaub, denn wir werden in der nächsten Woche am Mittwoch nochmal die große Nachlese machen des Spiels in Sandhausen, die große Saisonnachlese, und vielleicht sind wir bei dem einen oder anderen Zugang oder Abgang da schon ein Stückchen schlauer. Wir werden dann auf jeden Fall am nächsten Mittwoch drüber sprechen. Opa, du vielleicht wieder an meiner Seite, wir werden es sehen. In letzter Zeit sind wir hier Stammformation, ne?
Ja, ich habe ja ein paar Decks schon am Stuhl. Ich habe hier schon ein paar Decks.
Ja, das soll man so, würde ich sagen. Ne? In diesem Sinne wünsche ich gute Gesundheit, ein schönes Fußballwochenende und einen starken Saisonausklang für uns alle. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge Holstein 1:1. Danke, Opa, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ja, ich sage auch schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.